Heute ist ja Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde Jesu, und die frühe Gemeinde, von der Tom ja vorher auch schon vorgelesen hat, die hat sich durch eine Sache ausgezeichnet, und zwar dadurch, dass sie gehört hat und dann nicht nur gehört hat, sondern auch gehandelt hat. Und was nach dieser Pfingstpredigt auch von Petrus geschah, das können wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Ich lese es euch aber vor, Apostelgeschichte 2, die Verse 37, 38 und 41. Und dort steht: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also hier ging Hören und Handeln Hand in Hand. Und in so einem Bibeltext, den wir heute lesen, im Lukas-Evangelium, da geht es auch um das Hören und ums Handeln. Und deshalb heißt die Predigt auch so: Hören und Handeln. Ich möchte mit euch lesen den Text, um den es heute geht, Lukas 6, die Verse 39 bis 49. Lukas 6, 39 bis 49. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Der Jüngere ist nicht über seinen Meister, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Mann gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ich möchte noch einmal kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und danken, dass wir es so frei und offen lesen können und verkündigen können. Und ja, danke, dass dein Wort wirklich auch lebendig ist und Dinge ausrichtet in unserem Leben. Und ich bitte dich jetzt auch für mich, dass ich dein Wort richtig weitergeben kann, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Wie schon gesagt, die Predigt heißt Hören und Handeln. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt: Lass dich führen. Der zweite: Lass dich verändern. Und der dritte heißt: Nimm Gottes Wort ernst. Erster Punkt: Lass dich führen. In Vers 39 von unserem Text haben wir gelesen, dass ein Blinder keinen Blinden führen kann. Zwei Blinde sehen nicht mehr als ein Blinder. Und sogar 100 Blinde sehen nicht mehr als ein Blinder. 0 mal 0 ist 0. Und 100 mal 0 ist immer noch 0. Das ist uns in diesem Punkt völlig klar, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber in unserem geistlichen Leben, da handeln wir oft so, als ob wir diese Wahrheit nicht kennen würden. Wir stolpern durch unser Leben, ohne uns dem anzuvertrauen, der uns das Leben gegeben hat. Wir denken uns, ich schaffe das schon, warum sollte ich da Gott um Rat fragen? Ja, warum eigentlich? Weil Gott sehr viel besser weiß, was gut für uns ist, als wir das selbst wissen. Weil er die Zukunft kennt. Und weil er weiß, welche Konsequenzen die Entscheidung hat, die wir heute treffen, also welche Konsequenzen die in 10 Jahren haben wird. Als Christen haben wir das große Vorrecht, dass wir unser Lebensschiff nicht auf gut Glück durch den Nebel steuern müssen, sondern dass wir Gottes Radar in Anspruch nehmen dürfen. Im Psalm 86, Vers 11, dort steht, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Wir sind auf Gottes Führung durch den Heiligen Geist und auch durch die Heilige Schrift angewiesen. Und die Heilige Schrift ist jedem in Deutschland noch frei zugänglich, aber den Heiligen Geist, den haben eben nur diejenigen, die Jesus Christus ihr Leben übergeben haben. Diejenigen, die mit ihrer Schuld zu Jesus gekommen sind, sie ihm bekannt haben und die ihn ganz bewusst als Retter und Herr angenommen haben. Diejenigen, die jetzt nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das sind Christen im biblischen Sinne. Und da ist die Frage, bist du ein Christ? Bist du gerettet? Kommst du in den Himmel, wenn du heute Nacht stirbst? Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, dann ändere was daran. Dann sprich mit jemand darüber und lass es dir genau erklären, wie man Christ wird. Und wenn du schon weißt, wie das geht, weil du schon seit Jahren vielleicht in die Freikirche kommst, dann wag doch endlich diesen Sprung in Gottes Hände. Und dann gibt es viele von euch, die sind schon Christen, die beantworten alle Fragen mit Ja. Dann lass dich von Jesus und seinem Wort wirklich leiten. In Vers 40, da spricht Jesus davon, dass der Jünger nicht höher ist als sein Meister. Und wenn wir Jünger Jesus sind, dann sind wir die, die ihm folgen und nicht umgekehrt. Nicht er muss uns folgen, sondern wir ihm. Wir sind nicht in der Position, dass wir Jesus Vorschriften machen könnten, wie er mit uns zu handeln hat, sondern wir lassen uns von ihm führen. Und wenn wir vollendet sind, dann werden wir sein, wie er ist. So steht es in unserem Text. Der Jünger wird dann so sein wie sein Meister. Und 1. Johannes 3, Vers 2, da steht es auch. Dort steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Aber dieses Gleichgestaltetsein wird erst dann Wirklichkeit werden, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Jetzt sind wir auf dem Weg dorthin. Wir werden auf der Erde niemals vollkommen werden, aber wir streben danach. Unser ganz normales Christenleben sollte davon geprägt sein, immer mehr wie Jesus werden zu wollen. Ist dieser Wunsch in deinem Leben da? Ein Streben nach Heiligung, ein Streben nach Vollkommenheit. Oder sagst du dir, Hauptsache gerettet, einmal in der Woche gehe ich in Gottesdienst, das muss reichen. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Leben als Christ mehr Krampf als Freude ist. Dann ist dein Christsein zwar ein Teil deines Lebens, aber mehr auch nicht. Und eigentlich sollte dein Leben ein Teil deines Christseins sein. Wir sollten uns mit Christus ganz identifizieren und ihn nicht nur als ein mehr oder weniger lästiges Anhängsel im Leben haben, das halt nötig ist, dazu gerettet zu werden. Und wisst ihr was? Bei manchen Christen, auch hier in der Freikirche, da habe ich den Eindruck, dass Christus eben nur so ein Anhängsel im Leben ist. Aber er ist nicht das Leben selbst. Er hat zwar in manchen Bereichen etwas zu sagen, aber er ist nicht Herr des Lebens. Jetzt müssen wir nicht anfangen, durch die Reihen zu schauen und uns zu überlegen, an wen ich da denken könnte, sondern wir sollten bei uns selbst anfangen und selbst prüfen, ob es bei uns so ist. Und ich muss sagen, Gott geht mit mir zurzeit durch eine Schule und zeigt mir vieles auf in meinem Leben, was nicht stimmt. Er zeigt mir Bereiche, in denen ich ihn nicht richtig Herr sein lasse. Er zeigt mir Bereiche, in denen ich inkonsequent bin. Er zeigt mir, wo ich aus eigener Kraft lebe und meinen eigenen Willen tue. Und das ist teilweise nicht besonders schön, sondern recht schmerzhaft. Aber es ist auch eine heilsame Angelegenheit, so etwas. Und wenn ihr in euer Leben schaut und sagen müsst, ja, ich lebe eigentlich auch so ein seichtes und so ein halbes, so ein halblebiges Christentum, dann bleibt doch nicht dabei stehen. Sondern bittet Jesus darum, dass er euch durch seinen Heiligen Geist ins Herz leuchtet. Bittet ihn um die Kraft, ein Leben in der Heiligung zu führen, das ihn ehrt. Und seid bereit, euch von ihm führen zu lassen. Das war der erste Punkt. Lass dich führen. Wir kommen jetzt zum zweiten. Lass dich verändern. In unserem Bibeltext, da gebraucht Jesus in den Versen 41 und 42 das Bild von einem Mann, der einen Balken im Auge hat und diesen gar nicht bemerkt. Er bemerkt aber sehr wohl den Splitter im Auge des anderen. Und ich wiederhole nochmal das Zitat, das ich vor 2 Wochen schon mal zitiert habe von diesem Erwin Lutzer aus diesem Buch. Dort steht: Uns steht es so lange nicht zu, andere zu richten, bis wir willig sind, uns die Wahrheit über uns selbst einzugestehen. Vielleicht ist eins der größten Probleme in unseren Gemeinden, dass wir über unsere eigenen Sünden nicht trauern. Wir sündigen ohne Zerbruch, ohne vollständige Anerkennung unseres Fehlverhaltens in der Gegenwart Gottes. Wir meinen, unsere Sünde sei oberflächlich, und bedürfe daher auch nur einer oberflächlichen Behandlung. Wie gesagt, ich habe schon mal zitiert vor 2 Wochen, aber Wiederholung ist die Mutter des Lernens, deswegen war ich so frei, das nochmal zu wiederholen. Wir meinen, unsere Sünde sei oberflächlich und bedürfe daher auch nur einer oberflächlichen Behandlung. Aber Sünde ist nicht oberflächlich. Sie ist keine Nebensächlichkeit, keine Bagatelle. Sünde ist so schrecklich, dass sie unseren Heiland das Leben gekostet hat. Und es gibt nichts, was dem Wesen Gottes mehr widerspricht als Sünde. Es sind völlige Gegensätze. Sünde und Gott, das passt nicht zusammen. Und Gottes Kindschaft und Sünde passt auch nicht zusammen. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Sünde führt zum Tod und Glaube an Christus zum Leben. Tod und Leben passt nicht zusammen. Sünde und Glaube an Christus auch nicht. Und das muss uns bewusst sein, dass das nicht unsere Natur als Gotteskinder entspricht. Wir müssen die Sünde hassen. Und wenn wir uns doch mit diesem verhassten Feind mal wieder eingelassen haben, das wird uns immer wieder passieren, dann sollten wir darüber tief traurig sein. Aber in unserem Leben, da merken wir oft, dass wir mit der Sünde liebäugeln, dass wir uns an ihr vielleicht sogar erfreuen oder sie schönreden. Der eine Klick zu viel im Internet, von dem wir eigentlich genau wussten, dass er kommt und trotzdem nicht den PC ausgeschalten haben. Die Filme, die wir uns anschauen und uns über Gewalt, Mord und Ehebruch freuen. Und die Ausreden, die wir finden, um Sünde nicht Sünde nennen zu müssen. Ich habe ja nicht gelästert, ich musste mir nur mal mit jemandem darüber reden und sehen, wie er das sieht. Ich war nicht betrunken, ich war nur gut dabei. Ich bringe ja nicht wirklich jemand um, ich spiele ja nur ein Computerspiel. Und wir müssen, denke ich, neu begreifen, wie abgrundtief schrecklich, verdorben und bösartig die Sünde ist. Und dass sie dem Wesen Gottes wirklich völlig zuwiderläuft. Und deshalb sollten wir als Christen einen riesigen Bogen um Sünde machen. Aber diese Erkenntnis und dieser Hass gegen die Sünde, die kommt nicht aus uns selbst. Die kommt nicht aus unserem Fleisch, nicht aus unserer menschlichen Natur, sondern diese Erkenntnis kann nur durch den Heiligen Geist kommen, der in uns lebt. Römer 8, Vers 6, dort steht, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Von unserem Fleisch müssen wir nichts Gutes erwarten, absolut nicht. Vom Heiligen Geist können wir nur Gutes erwarten. Und mir hat vor kurzem jemand gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und ich glaube, das stimmt. Er macht mit uns nichts, was wir nicht selbst wollen. Aber wenn wir wirklich ein Leben führen wollen, das Gott ehrt, ein Leben in der Heiligung, im Streben danach, Christus ähnlicher zu werden, dann wird der Heilige Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe kommen. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen. Wir können das gar nicht aus eigener Kraft machen. Aber wir dürfen Christus darum bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt und uns verändert. Also nicht, dass hier jetzt irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ich sage nicht, ich predige keine Werksgerechtigkeit und sage, tu Gutes und verdiente damit den Himmel. Das ist nicht das, was ich hier sagen möchte. Sondern ich stelle die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist ein Anhängsel in deinem Leben, der dich zwar gerettet hat, sich aber bitte aus deinem Leben raushalten soll, es sei denn, du möchtest mal was von ihm? Oder ist er dein Herr, dein Erlöser, dein Freund, den du liebst, indem du aus Dankbarkeit wirklich dein ganzes Leben hingibst? Wer ist Jesus für dich? Wir kommen zum dritten Punkt. Nimm Gottes Wort ernst. Im Vers 46 von unserem Text dort steht, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und sorgt euch mehr um euren Kontostand als um euren geistlichen Zustand? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und seid nicht bereit, einander zu vergeben? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und seid mehr mit WhatsApp, Facebook und YouTube beschäftigt, als mit meinem Wort? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und seid als Väter nicht bereit, Verantwortung in der Familie zu übernehmen? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und geht als Mütter lieber arbeiten, anstatt für eure Kinder da zu sein? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und seid nicht bereit, die Liebe von Christus zur Gemeinde in euren Ehen wiederzuspiegeln? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und verbringt nur am Sonntagmorgen Zeit mit meinen Brüdern und Schwestern? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und baut euch hier eine gesicherte Existenz auf, während in anderen Teilen der Welt Menschen auf ewig verloren gehen, weil sie nie etwas von der Gnade Gottes gehört haben? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Und direkt nach dieser Frage erzählt Jesus das Gleichnis vom klugen und dummen Bauherrn. Und dieses Gleichnis steht also in direktem Zusammenhang mit dieser Frage. Wer zu Herzen nimmt, was Gott sagt, dessen Haus bleibt stehen. Wem es aber egal ist, dessen Haus wird früher oder später einstürzen. Und die gängige Auslegung von diesem Gleichnis ist es, das Haus mit dem Leben gleichzusetzen und den Sturm mit dem Tod. Wer sein Lebenshaus auf Jesus baut, der wird nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit weiterleben. Wer sein Haus nicht auf Jesus baut, der wird nach dem Tod in der ewigen Verdammnis sein. Das stimmt auch. Aber gerade weil dieses Gleichnis in direktem Zusammenhang mit Jesu Frage steht, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage, deshalb müssen wir davon ausgehen, dass dieses Gleichnis sich auch auf die Lehren und Gebote Jesu bezieht. Allerdings wird diese Gleichung, tu alles, was Jesus sagt und dein Leben ist wie ein Sonntagsspaziergang, die wird nicht aufgehen. Aber in vielen Bereichen unseres Lebens kann mangelnder Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber die Ursache dafür sein, dass etwas schiefläuft. Wenn du zum Beispiel nicht bereit bist zu vergeben, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Lebensqualität sinkt, wenn die Freude nachlässt und du immer depressiver wirst. Epheser 4, Vers 32: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wer das nicht tut, wer nachtragend ist, der hat viel zu schleppen. Und diese Last macht das Leben sicherlich nicht leichter. Oder wenn ihr Ehemänner eure Frauen nicht ehrt, sondern sie lieblos und herablassend behandelt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn euer Gebetsleben Krampf ist. 1. Petrus 3, Vers 7: Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Oder wenn du dir Schätze ansammelst auf der Erde anstatt im Himmel, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dich nicht auf die Herrlichkeit freust. Matthäus 5, 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und so könnte man weitermachen. So gibt es viele Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Dinge verheißen sind oder ja, von Gott einfach auch ein Stück weit angedroht werden, wo er sagt, wenn er das nicht tut, dann wird es nicht gelingen. Und ich denke, es ist klar geworden, wir sollten Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Wir sind, denke ich, viel zu schnell dabei, Gottes Wort die Schärfe zu nehmen. Und lass uns doch mal neu davon ausgehen, dass das, was in der Heiligen Schrift steht, auch wirklich so gemeint ist, wie es da steht. Predigt hatte drei Punkte heute Morgen. Der erste war, lass dich führen. Bitte Christus um Weisung und Führung durch seinen Heiligen Geist. Zweiter Punkt, lass dich verändern. Sei keiner, der mit einem Balken im Auge rumläuft, sondern bitte Gott um Sündenerkenntnis und darum, dass er dir durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, der Sünde zu widerstehen. Und der dritte war, nimm Gottes Wort ernst. Die Bibel ist kein Märchenbuch und das würde jeder von uns unterstreichen. Aber dann behandle sie auch nicht wie ein Märchenbuch, sondern setze Gottes Wort aus und lass zu, dass es dich trifft und dass es dich verändert. Zum Abschluss noch zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Hebräer 14, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben.